Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit
Heiko Wenzel.
Erfülltes Leben. Ein Thema, das mir vor einiger Zeit gestellt wurde. Und ich dachte, das ist einfach. Und als ich dann angefangen habe, mich vorzubereiten, und das ging mir jetzt auch, wie ich nochmal reingegangen bin, um für heute die Sachen vorzubereiten, habe ich gemerkt, so leicht fällt mir das nicht. Aber ich nehme euch mal auf diese kleine Reise ein bisschen mit. Erfülltes Leben. Was ist das eigentlich? Mir sind da verschiedene Bilder, Szenen, Situationen vor Augen gekommen, die vielleicht das beschreiben. So eine Fisch-im-Wasser-Situation, also wo jemand seine Begabung, seine Fähigkeiten, das, was er gerne macht, gut einbringen kann, wo das auch auf das trifft, was Leute brauchen, wo das gewertschätzt wird, wo man einfach den Eindruck hat, wow, besser geht's nicht. Ist das erfülltes Leben? Oder sind es so Situationen, die mir vor Augen kamen, wo man Grenzen erlebt, wo man vielleicht auch Grenzen verschiebt, ob das jetzt körperlich ist? Ich denke da zum Beispiel an irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Ich bin mal Marathon gelaufen, also wo man dann Grenzen auch durchlebt, bis, aber die dann auch irgendwo verschiebt, indem dass man da eben trainiert und dann diesen Lauf auch hinter sich bekommt, wo auch ein langer Weg dazugehört, wo ein Austesten auch dazugehört, harte Arbeit, man aber auch neue Sachen entdeckt und dann von diesem Neuen begeistert ist. Ist das dann irgendwo, da spürt man ja ein Leben, ist das erfülltes Leben? Erfülltes Leben, ist es intensiv Leben, also wo man Menschsein auch ganz, vielleicht manchmal schwer, auch durchbuchstabiert mit allen Höhen und Tiefen, wo man Menschen begleiten und stärken kann, wo man erlebt, dass man selber getragen wird und dann eingebunden ist in eine Gemeinschaft, in eine Geschichte. Oder ist erfülltes Leben das, was dann im Alten Testament gerade bei den alten Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob dann am Ende des Lebens festgehalten wird? Sie starben alt und lebenssatt. Also die haben ihr Leben gelebt. Sie haben viel gesehen, haben nicht nur Schönes gesehen, aber sie haben ihr Leben gelebt und wussten, dass das nicht alles ist und dass das zu wenig ist. Aber irgendwo war es dann auch gut. Es war eben lebenssatt. Oder ist es das, was man vielleicht heute, wenn man zumindest Werbung oder unserer Zeit manchmal glaubt, als erstes denkt, weiß nicht, ob ihr diese Werbung kennt, ich dürfte hier eigentlich gar nicht sein. Ich auch nicht. Ja, ich war vor einem Wolf angefallen. Das ist schon mein dritter Luxusurlaub dieses Jahr. Secret Escape, was auch immer das sein soll. Wo man also einfach nur dieses Bild ist, Leben, erfülltes Leben ist dann, wenn man die Beine baumeln lassen kann und vielleicht die Seele auch dazu. Irgendwie hatte ich, als ich mir diese Situation so vor Augen gemalt habe, gedacht, das ist es. Irgendwie ist irgendwas da richtig, aber irgendwie ist es das auch nicht alles. Es ist irgendwie zu wenig oder es passt nicht. Das passt nicht, ja. Vielleicht war das das Stichwort. Erfülltes Leben, ich möchte euch mal jetzt mit dem Text und mit den Gedanken, die ich da versucht habe zu formulieren, in diesen Gedanken mit hineinnehmen, dass erfülltes Leben vielleicht ein passendes Leben ist. Erfülltes Leben als passendes Leben, das stellt für mich viel auf den Kopf. Viel von dem, was ich kenne, was ich beobachtet habe oder was mir immer wieder gesagt wird. Erfülltes Leben ist oft das, was Menschen verbinden mit Stärke, Erfolg, Stabilität, Sicherheit, eine gewisse Gelassenheit vielleicht, Entschlossenheit. Kurzum, wenn ich alles im Griff habe oder meine, alles im Griff zu haben, wenn alles gut läuft, das verbinden viele Menschen mit gutem Leben. Vielleicht, weil wir in Deutschland sind, fällt einem dann noch dieses Bild von einer deutschen Eiche ein, die über Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist und steht da unverwüstlich, prächtig, irgendwo, je nachdem, wenn man eine richtig alte Eiche gesehen hat, so ein bisschen majestätisch auch, die wirft so schnell nichts um. Das ist doch gut, oder? Nee, erfülltes Leben als passendes Leben, da kommt vielleicht noch was anderes hinein. Aber ich möchte bei dieser Eiche mal stehen bleiben, auch wenn es jetzt ein bisschen ein Sprung ist, aber versucht mal den Sprung mit mir zu machen. Meine Eltern haben eigenen Wald und ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, wo ich mit meinem Vater in einem der Waldstücke, es sind zwei Waldteile, stand. Und das war so eine große Lichtung, also wo nur noch wenige Bäume standen und mitten in dieser Lichtung stand so eine alte Eiche. Und wir haben da manches gearbeitet und manches diskutiert auch, wie das immer so ist, wenn wir zusammen im Wald sind, mein Vater und ich. Und diese Eiche, die hat mich beeindruckt. Die stand da eben weit und breit, erstmal keine Bäume, eine Lichtung. Einige Bäume wurden durch einen Sturm umgelegt, andere haben wir dann dazugelegt und aufgeräumt. Und die Eiche stand aber da noch. Mächtig, prächtig und scheinbar unerschütterlich. Ein starker Stamm, fast makellos, ein Traum für einen Schreiner. Mein Vater ist Schreiner. So eine alte Eiche von 100, 150 Jahren und kein Ast dran. Da springt das Herz eines Schreiners nach oben. Sie zieht einfach Aufmerksamkeit auf sich. Nebenbei, ich freue mich auch, wenn ich diese Eiche dann als Schreibtisch zu Hause stehen habe. Und ich habe so einen Schreibtisch von meinem Vater aus einer Eiche gemacht. Nicht von dieser, von der ich jetzt gerade spreche. Aber während ich da stehe mit meinem Vater, bleibt man mit mir noch auf dieser Lichtung, fällt mir plötzlich neben dieser großen, starken, mächtigen, prächtigen Eiche eine Fichte auf. Und das ist die Region, meine Eltern bin groß geworden im Landkreis Coburg, das ist in der Nähe vom Fichtelgebirge, da wachsen viele Fichten. Und diese Fichte steht direkt neben der Eiche. Fichten wachsen schnell, viel, viel schneller als Eichen. Dass Eichen mal einen richtigen Stamm haben, das dauert 100, 150 Jahre. Eine Fichte, das kann dann schon mal, wenn der Boden und die Bedingungen gut sind, in 60 Jahren ein ordentlicher Baum sein. Also wir haben Bäume jetzt schon umgemacht in dem Waldstück, mein Vater und ich, die mein Vater selbst gepflanzt hat. Aber so schnell wie sie wachsen, so schnell werden Fichten auch mal durch Wind und Wetter umgeknickt. Ein großer Sturm und es macht einfach mal klapp. Dann habt ihr einen großen Teller, Wurzelteller und dann liegt die Fichte. Im Vergleich zu der Eiche ist die Fichte zerbrechlich. Und da steht diese mächtige Eiche da und die Fichte daneben. Was in aller Welt soll diese Fichte? Mein Vater hat es gelernt, mit seinem unwissenden Theologen umzugehen, über die Jahre und Jahrzehnte, wenn es um solche Dinge geht, und nimmt sich Zeit, mir das zu erklären. Hatte ich bis dahin nicht gewusst. Wenn eine Eiche, und gerade wenn sie einen gewissen Stamm schon hat, alleine steht, kommt keine starke, mächtige Eiche, die makellos und ohne Äste, Seitenäste ist, heraus. Das geht nicht. Sobald auf einen Eichenstamm Sonnenstrahlen fallen, kommen neue Triebe und es entstehen Äste. Und es wird damit auch, wenn dann die Äste sehr weit sind, auch ungewisser oder unstabiler für eine Eiche. Und eine Fichte, die schnell neben einer Eiche hochwächst, und mein Vater pflanzt sie zum Teil bewusst genau an dieser Stelle dann hin, wirft die Fichte dann Schatten auf diesen Eichenstamm und diese Äste treiben nicht aus. Und die ganze Kraft geht in den Stamm und nach oben. Man kann also vielleicht sagen, das war ein kleiner Ausflug, bleibt man jetzt bei mir mit diesem Gedanken, man kann also vielleicht sagen, dass diese stabile, starke, mächtige Eiche mit diesem starken und makellosen Stamm, dass es die nur gibt, weil die Fichte da ist. Ohne die labile und schwache Fichte gibt es keine starke Eiche. Das stimmt nicht ganz. Ich habe das ein bisschen jetzt auch für das Beispiel zurechtgebogen. Aber so, ihr kriegt die Richtung. Erfülltes Leben ist ein passendes Leben. Lass uns mal zu dem Gedanken zurückkommen. Da haben wir immer dieses Bild, es muss stark und mächtig sein. Erfülltes Leben, gutes Leben ist, wenn alles gelingt, wenn ich das kontrolliere, wenn andere davon beeindruckt sind, so wie diese Eiche. Und wir übersehen vielleicht die Fichte daneben. Und das, was zu diesem Leben noch dazugehört. Und irgendwie ist es ja total spannend, wenn man dann auch die Bibel aufschlägt und darüber anfängt, darüber nachzudenken, über das Thema erfülltes Leben, dass irgendwie habe ich den Eindruck, wenn ich das, die Bibel von vorne bis hinten lese, dass es die ganze Zeit um dieses Thema geht. Also wie kann Leben gelingen? Wie kann Leben in der Gegenwart Gottes auf dieser Erde gelingen? Irgendwo ist das Thema erfülltes Leben fast Thema auf jeder Seite. Und wenn man dann diese Bibel durchliest, von vorne bis hinten, ist es total spannend, irritierend, herausfordernd, dass es doch nur, zumindest habe ich bis jetzt, nur einen Vers gefunden, der direkt darüber spricht. Von diesem Erfüllten oder einem Leben die Fülle. Und diesen Vers habe ich euch heute mal mitgebracht. Und ihr kennt den alle, ich lese ihn gleich. Aber ich möchte dann diesen Vers dann auch ein bisschen im Zusammenhang lesen. Und nicht nur auf diese einen Vers mich konzentrieren, der in Johannes 10, Vers 10 steht. Dort heißt es, Jesus spricht zu seinen Jüngern, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich, also er vergleicht, Jesus vergleicht sich dann mit einem anderen Hirten oder er sagt, er ist der gute Hirte. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle oder Leben die Fülle oder in aller Fülle, je nach Übersetzung. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Erfülltes Leben ist ein passendes Leben. Erfülltes Leben, erster Gedanke, Dank, Kreuz und Auferstehung. Ich habe diesen Vers dann angefangen, mal nochmal, wie so oft ich ihn schon gelesen habe, nochmal aufmerksam im Zusammenhang zu lesen. Ich mache das jetzt nochmal für euch und mit euch. Den Vers vorher und den Vers nachher. Jesus sagt in Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich diesen Text, glaube ich, dutzende Male gelesen habe, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe. Und es ist mir nie aufgefallen. Oder zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich älter werde und Sachen vergesse. Auf jeden Fall ist es mir ganz stark ins Auge gefallen. Jesus spricht von diesem Leben die Fülle, das er geben will. Und im nächsten Satz, im nächsten Gedanken spricht er von seinem Leben, das er gibt. Also Leben die Fülle, erfülltes Leben gibt es nur dank Kreuz und Auferstehung. Und dann wird mir plötzlich noch etwas mehr bewusst, denn wenn Jesus hier dieses Wort Leben erst von dem, was er uns gibt, benutzt und dann von dem, dass er sein leibliches Leben hingibt, geht es plötzlich nicht nur um dieses ewige Leben, lass mich das mal so formulieren, oder das Leben in der Ewigkeit, um das mal so zuzuspitzen. Da spielt er plötzlich mit diesen Begriffen. Es wird etwas deutlich, dass es nicht nur Leben darum geht, was dann kommt, wenn wir sterben, wenn wir in der Ewigkeit sind, wenn Gott das Leben nicht mehr enden lässt in seiner Gegenwart und uns mit allem beschenkt, was wir brauchen, noch viel mehr, was wir uns vorstellen können. Und vor allem mit seiner Gegenwart. Nein, es ist dieses erfüllte Leben hat nicht nur was mit diesem Seele baumeln lassen, Beine baumeln lassen. Da ist alles gut und stark und richtig und da ist alles an seinem Platz zu tun. Sondern Jesus spricht von dem Leben, das er jetzt gibt. Das heißt, es fängt jetzt an und es fängt im Sterben und im Auferstehen Jesu an. Und dann blätter ich das ganze Johannesevangelium von vorne nach hinten durch und lese mir mit einer Konkordanz da auch diese Stellen nochmal durch, wovon Leben die Rede ist. Und dann wird dieses Bild immer breiter. Und Jesus spricht sehr viel im Johannesevangelium vom Leben. Er ist das Brot des Lebens, er ist das Licht der Welt und wir werden das Licht des Lebens haben, wenn wir ihm nachfolgen. Er spricht von sich als der Auferstehung und das Leben. Und er spricht von sich als Weg, Wahrheit und das Leben. Also es ist ein Thema, das sich durchzieht durch das Johannesevangelium. Und unsere Stelle damit auch ganz eng einbindet in das, was von vorne bis hinten in diesem Evangelium wichtig ist. Aber es fängt eben auch an, das Johannesevangelium, ersten drei Verse möchte ich euch mal lesen, ersten drei, vier Verse, wo Leben eben nicht nur diese Ewigkeitsperspektive hat, auch wenn die dann immer mit dabei ist, sondern auch ganz, ganz konkret den Alltag, unsere ganze Existenz umgreift. Am Anfang heißt es, am Anfang des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Also es ist das, dass wir sind. Das ist das Leben dank Kreuz und Auferstehung mit allem, was dazugehört. Es ist eben nicht nur diese ewige Perspektive, sondern es fängt jetzt an. Und wie wir jetzt unseren Weg gehen, wie wir jetzt gemeinsam unterwegs sind, das hat etwas mit erfülltem Leben zu tun. Und das ist nur möglich, sagt Jesus, durch sein Leben, dadurch, dass er sein Leben gegeben hat, durch das, was er gelebt hat, durch Kreuz und Auferstehung, beginnt etwas Neues, etwas anderes. Etwas, das uns in eine Spannung stellt. Und die möchte ich euch jetzt mal ein bisschen vor Augen malen. Ich denke, dieses Leben, das Jesus uns schenkt, stellt uns in eine Spannung von einem, ich möchte es mal so formulieren, von einem Schonen noch nicht. Es ist also ein Leben dank Kreuz und Auferstehung. Und jetzt mein zweiter Gedanke, es ist ein Leben für Kreuz und Auferstehung. Wie heißt es in Vers 11 nochmal? Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Wenn ihr dieses Kapitel weiter lest, sagt Jesus dann gegen Ende, in Vers 27, 28, also Ende dieser Rede, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand will sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, dank Kreuz und Auferstehung ist erfülltes, passendes Leben möglich. Aber das Programm ist gleich mitgeliefert, wie das aussieht. So wie Jesus sein Leben gegeben hat, damit erfülltes, passendes Leben möglich ist, so ist es für uns. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich Predigten von Dietrich Bonhoeffer gelesen. Und ich fand das sehr, sehr spannend, wie er das da formuliert hat. Er sagt, Religion kümmert sich um Glück, Ruhe und Frieden. Religion möchte Menschen glücklich, ruhig und friedvoll werden lassen. Aber das ist nicht das, was Christsein verspricht. Wenn das, was Jesus hier sagt, was er gelebt hat, stimmt, dass erfülltes Leben ein Leben dank Kreuz und Auferstehung ist und ein Leben für Kreuz und Auferstehung, dann geht es nicht um Glück, Ruhe und Frieden. Dann ist ein erfülltes Leben ein passendes Leben, dann ist es etwas, wo ich hingehöre, dann ist es etwas, wo wir gemeinsam unterwegs sind, aber dann ist es nichts, was glatt aufgeht und was einfach ist. Und wenn ich das Neue Testament lese, ich denke auch das Alte, aber bleiben wir jetzt mal im Neuen heute, das Neue Testament lese, dann wird das sehr deutlich, dass dieses Leben für Kreuz und Auferstehung Nachfolge meint. Das erfülltes Leben heißt, den Weg Jesu gehen. Und das heißt, an verschiedenen Stellen ist davon die Rede, sterben, vielleicht täglich, immer wieder an Grenzen kommen. Immer wieder etwas von dem erahnen, dass Gott trotzdem weitergeht, dass er uns trägt. Es ist ein Ergriffensein von dem, was Jesus für uns getan hat, wer Jesus ist. Und es ist ein Ergriffenwerden und sich in seine Geschichte hineinziehen lassen, in diese Geschichte hineingezogen werden. Es ist ein Grenzenentdecken. Es ist irgendwie, ja, Kreuz und Auferstehung täglich leben. Es ist Vielleicht diese Spannung schon und noch nicht von etwas Feiern, etwas atemberaubendes Erleben, noch größeres Ahnen, so etwas Erahnen von dem, dass Gott da eingreift, dass er führt, dass er handelt. Und gleichzeitig oder vielleicht dann ganz schnell sprachlos sein vor Leid, Verlust, Trauer sein, so eine Gebrochenheit erleben, die das Leben oft zu den unmöglichsten Zeitpunkten unseres Lebens uns zumutet. Gerade unter dieser Überschrift, erfülltes Leben ist passendes Leben, dank Kreuz und Auferstehung, aber eben auch für Kreuz und Auferstehung. Christsein oder Nachfolge Jesu ist keine Einladung, wie mal jemand gesagt hat, zum Ponyhof zu kommen. Es ist nicht einfach nett. Es ist Nachfolge, wo wir nicht wissen, was es kostet. Und viele Menschen, die in anderen Teilen dieser Welt zum Glauben an Jesus kommen, können uns viele Geschichten erzählen. Und ihr habt Menschen unter euch. Und wir sind zusammen hier. Und wir wissen, dass es da Geschichten gibt, die das sehr deutlich machen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das, was dann mit erfülltem Leben, gerade hier auch im Johannesevangelium, er redet davon, er gibt dieses ewige Leben, dieses erfüllte Leben. Er gibt sein Leben dafür und er lädt zur Nachfolge ein, dass ich etwas von diesem erfüllten Leben nur dann wirklich erfahren und erleben und verstehen kann, wenn ich mich dieser Gebrochenheit, die das Leben oft mit sich bringt, stelle, wenn ich sie zulasse. Wenn ich solche Geschichten von Hans und Elena auch in mein Leben hineinlasse und auch die schönen Seiten auch mal durchschütteln lassen darf. Wenn ich mich dieser Gebrochenheit, die das Leben mit sich bringt, nicht verweigere. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass ich die Kraft der Auferstehung, von dem dieses erfüllte Leben ja rede, Jesus ist gestorben und auferstanden. Und Paulus spricht davon, dass wir diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben erfahren können und erahnen können, dass ich diese Kraft der Auferstehung nur dann in meinem Leben erlebe und begreifen kann, wenn ich diese Gebrochenheit zulasse, in der wir stehen. Dass das Leben nicht so ist in der Regel, wie es sein sollte. Nicht bei mir und schon gar nicht bei Menschen um mich herum, wenn ich das Leid und die Not an mich heranlasse. Vielleicht ist das größte Hindernis, um erfülltes Leben zu erleben, oder das größte Hindernis, Gott besser kennenzulernen, geistlich zu wachsen, dass ich das, wie uns das Leben, was das Leben bringt, nicht zulasse. Oder anders gesagt, diese an manchen Stellen, natürlich nicht bei euch, Gott sei Dank nicht bei euch, aber bei anderen beobachte ich diese endlose Fixierung auf Ergebnisse. Es muss gut sein, es muss passen. Oder die gnadenlose Reduzierung auf Resultate. Als ob Stärke, Größe und etwas im Griff haben Christsein ausmacht oder unser Leben trägt. Ich denke, die Gebrochenheit meines Lebens, die Gebrochenheit dieser Welt ist ein Ruf, ist eine Einladung Gottes, das durchzubuchstabieren. Es ist nicht leicht, aber ich würde sagen, das ist das, was die Einladung zum erfüllten Leben ist. In Kreuz und Auferstehung. Lass mich zu diesem Bild zurückkommen. Es geht eben nicht nur um diese starke und mächtige Eiche. Das gehört auch mit dazu. Das ist in einem anderen Bild gesprochen, dieses Weihnachtskonzert, dieses großartige Erleben. Und das gehört dazu und das dürfen wir feiern. Und es ist großartig, wenn wir etwas, eine Ahnung davon bekommen, dass Gott unser Leben trägt und führt und es spüren und erleben und dankbar sein können. Und das sollen wir auch zusammen feiern. Aber es gehört eben zu dieser mächtigen Eiche auch diese zerbrechliche Fichte, die daneben steht. Und wahrscheinlich gibt es das eine nicht ohne das andere. Das heißt, erfülltes Leben, passendes Leben, ich würde es mal so formulieren, ist diese Gebrochenheit des Lebens durchbuchstabieren, in der wir stehen, und zu erleben, dass Gott mit seiner Auferstehungskraft mitten da hineinkommt. Gebrochenheit durchbuchstabieren, ein Leben in dieser Spannung zwischen schon und noch nicht. Wir gehören schon zu dieser anderen Welt, die auch nie enden wird. Wir gehören schon zu dieser Lebenswirklichkeit, die über den Tod hinausgreift. Aber wir sind noch mitten in dieser Welt und da gibt es noch manches, was uns nicht gefällt und was nicht so ist, wie es sein sollte. Aber wie können wir dann leben? Ein Gedanke noch am Ende. Was heißt es dann, erfülltes Leben ist passendes Leben in Kreuz und Auferstehung? Was heißt es dann, das durchzubuchstabieren? Ich bin ein großer Fan von einem amerikanischen Schriftsteller, einem Christen, der sich viele Gedanken darüber macht, was Evangelium heißt und was es heißt, Evangelium zu leben. Dallas Willard. Er hat auch viele seiner Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt worden. Und ich habe einen Gedanken mal rausgegriffen heute für diese Frage, wie das gelebt werden kann, die mir in den letzten Jahren, dieser Gedanke, der mir sehr wichtig geworden ist. Er hält fest, dass das Evangelium mehr ist als, im Englischen heißt das Sin Management. Im Deutschen würde man sagen, also mit seinen Sünden oder mit seiner Schuld umzugehen. Das Evangelium ist mehr als die Vergebung der Sünden. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und ich denke, er hat recht. Sondern er beschreibt es dann, dass das Evangelium die gute Nachricht von der Gegenwart und dem Zugang zu einem Leben im Königreich Gottes ist. Nun, also beginnt heute und hört nie auf, indem wir uns ganz auf Jesus, den, der uns sein Leben für uns gegeben hat, verlassen. Es ist ein Leben gestalten, es ist ein in diesem Jesus Leben. Es ist nicht, ich komme zu ihm, damit er mir eine Sünde und Schuld vergibt. Ja, das ist es auch und da fängt es an und das ist grundlegend. Aber Evangelium ist so viel mehr. Es ist in dieser Wirklichkeit Leben. Und ich finde das spannend, es hat mich sehr bewegt. Er hat ein Buch, wenn euch das interessiert, können wir dann hinterher, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Wie ich das Buch angefangen habe zu lesen, wo er vor allem die Bergpredigt auslegt dann. Ich habe es eigentlich nur so als Reiselektüre dabei gehabt. Ich musste aufpassen, dass ich meine Anschlüsse nicht verpasse und noch das mache, wofür ich eigentlich unterwegs war, weil ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen konnte. Von diesem Gedanken, dass das Evangelium eben mehr ist als nur Umgang mit Sünde und Sündenvergebung, das ist es auch und grundlegend, versteht mich da bitte richtig und auch Dallas Willard richtig, aber es ist so viel mehr, geht er noch einen Schritt weiter und sagt, vielleicht hat dann etwas auch damit zu tun, dass wir Evangelium so auf Sündenmanagement reduziert haben an manchen Stellen, dass wir Schwierigkeiten haben, zu erleben und auch gemeinsam Wege zu finden, wie wir im Glauben wachsen können. Weil das dann immer nur dieses eine ist, wo gehe ich mit meiner Schuld hin und meiner Sünde und dann? Aber das Leben ist so viel mehr. Es ist ein wichtiger Teil, aber es ist so viel mehr. Geistliches Leben, Wachstum, Evangelium. Geistliches Leben ist eben Wachstum. Vielleicht müssen wir das einfach, lass mich diesen einen Gedanken setzen mit allem dem, was dazugehört, vielleicht einfach dieses Wort Wachstum nochmal ernst nehmen. Ich komme wieder zurück zu meinem Vater auf dieser Lichtung in unserem Waldstück, was mich da so ein bisschen begleitet. Das ist dieser Baum, der ist gewachsen oder die Bäume. Was braucht man für Wachstum? Jeder, der einen kleinen Garten hat oder gar Wald, der weiß, was Wachstum, was braucht Wachstum? Zeit? Jawohl. Was noch?
Wasser.
Oh, das haben wir gerade jetzt diesen Sommer gemerkt. Was brauchen wir noch? Licht. Die Sonne. Ach, der Wechsel von Licht und Sonne. Was noch? Ja. Gute Rahmenbedingungen, guter Boden. Richtig. Können wir Wachstum machen? Nimm diesen Gedanken mal mit. Erfülltes Leben ist passendes Leben. Dank Kreuz und Auferstehung. Jesus legt das Fundament, er legt praktisch den Rahmen für Kreuz und Auferstehung. Er gibt uns dieses Programm, dass es nicht leicht sein wird, dass es Ups und Downs gibt und dass gerade da mitten hinein Gott kommt und mit uns unterwegs sein will. Und er lädt ein zum Wachstum in dieser Nachfolge, aber Wachstum braucht eben all das. Es braucht Zeit. Es braucht gute Umstände. Jeder, der im Garten unterwegs ist, wir haben so 15, 20 Tomatenstöcke, weiß, dass man da auch immer wieder dran sein muss. Unkraut weg, die überflüssigen oder zu üppigen neuen Triebe beseitigen, weil sonst die Kraft nicht in die Tomaten hineingeht. Das ist also ein Dranbleiben. Aber jeder von uns weiß auch, Wachstum können wir nicht machen. Das können wir als einzelne Menschen nicht. Und das kann auch eine Gemeinde nicht. Das heißt, wenn wir Nachfolge, wenn wir erfülltes Leben ganz neu und vielleicht ganz grundlegend auch als geistliches Wachstum begreifen, als ein mit Jesus unterwegs sein, dann gibt es Dinge, die wir tun können, aber das, wonach wir uns sehnen, das können wir nicht tun. Und vielleicht müssen wir das neu lernen. Es kann nur darum gehen, die Umstände, die Rahmenbedingungen, neben dem, was Jesus grundlegend getan hat, auch aufzustellen. Also, sich Gottes Wort auszusetzen, gemeinsam zu beten, das, was einen Not macht, in die Gegenwart Gottes zu bringen, aufeinander hören oder, wie hatten wir das überschrieben gestern und heute, gemeinsam unterwegs sein. Aber Wachstum haben wir nicht in der Hand. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, das würde ich euch als Ermutigung, vielleicht auch als Herausforderung sagen, deswegen können wir uns auch nicht an Wachstum messen, ob wir gute Christen sind, individuell oder als Gemeinde messen. Dann tun wir ja doch wieder so, als könnten wir Wachstum machen und es wäre in unserer Verantwortung. Es gibt bestimmte Dinge, die geschehen, wenn die Rahmenbedingungen da sind und manchmal geht es, manchmal nicht. Erfülltes Leben ist ein passendes Leben, das eben dazu passt. Und das ist nicht immer nur Erfolg. Mir hat das geholfen, mich hat das total neu begeistert werden lassen über das, was Jesus uns eigentlich anbietet und was er von uns erwartet. Er erwartet von uns kein Wachstum. Es gibt keinen Bibelvers, der davon spricht, dass wir wachsen müssen, wenn Jesus redet. Also vielleicht gibt es einige, die in die Richtung gehen, aber lass mich das mal an einer Stelle, wir sind im Johannesevangelium, deutlich machen. Die Gleichnisrede vom Weinstock und den Reben. Was ist die Aufgabe von uns? Ihr kennt die Stelle gut, ich blätter mal kurz und lese mal ein paar Verse und achtet mal genau darauf, was unsere Aufgabe und Verantwortung ist. Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Text gelesen habe und habe gedacht, Jesus fordert von mir, dass ich Frucht bringe. Das steht hier nicht. Das ist eine Aufforderung, die er macht. Was war das? Bleibt in mir. An ihm bleiben. Auf ihn hören. In der Gemeinschaft mit anderen auf ihn hören. Gemeinsam unterwegs sein. Frucht bringen. Wachstum ist ein Ergebnis davon. Das kommt, wie es heißt im Psalm 1, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Es gibt Bäume, es gibt Pflanzen, wo es lange, Jahre, Jahrzehnte dauert, bis sie das erste Mal Frucht bringen. Olivenbäume. Das dauert lange, bis ihr die erste Ernte habt. Bis die mal was hervorbringen. Das ist bei jedem Baum, das ist bei jeder Pflanze, wann sie Frucht bringt, sehr unterschiedlich. Lass uns diesen Gedanken von Wachstum und Frucht bringen. Wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Jesus so viel Bilder und Beispielreden aus der Natur hat. Ernst nehmen. Es braucht Zeit, es braucht Arbeit und die Frucht liegt nicht in unserer Hand. Zurück zu dem Thema. Nein, eigentlich bin ich die ganze Zeit, aber nochmal, um das anzubinden an diese Rede vom erfüllten Leben als passendes Leben. Frucht zu seiner Zeit, das ist Gottes Sache. Erfülltes Leben ist ein Leben, das passt, das zu mir passt und zu dem ich passe, wo ich mich in das hineingebe, wo Gott mich gerade hinstellt. Mit allem, was dazugehört. Und da gehört meine Unvollkommenheit dazu. Keine Angst, Jesus weiß, dass du und dass ich, gilt für mich genauso, dass wir nicht vollkommen sind. Das hat er im Blick. Er kennt auch, dass wir inkonsequent, träge sind, einkalkuliert. Hat er im Blick? Die ganze Gebrochenheit in unserem Leben, dass es nicht so ist, wie es sein sollte und dass es in dieser Welt nicht so ist, wie es sein sollte. Jesus kennt das, das überrascht ihn nicht. Wir müssen das auch nicht so tun, als würde es ihn überraschen. Ich würde sogar so weit gehen, dass all das, unsere Unvollkommenheit, unsere Gebrochenheit, die Gebrochenheit dieser Welt, unsere Trägheit, das ist kein Hindernis dafür, dass das Evangelium in unserem Leben, in unserer Gemeinden Raum gewinnen kann, immer mehr, sondern dass es genau der Ort ist, wo Gottes Gegenwart hineinkommen will. Hier geschieht erfülltes Leben, indem wir ein Leben dank Kreuz und Auferstehung leben, für Kreuz und Auferstehung und in Kreuz und Auferstehung. Ein letztes Mal zu dieser Lichtung mit meinem Vater. Ich habe von der Eiche gesprochen und dann von dieser Fichte, die nebendran steht. Und plötzlich habe ich, als ich da stand und darüber nachdachte, meinen Vater weitersprach, habe ich all das begriffen, was wir jetzt auch geistlich schon überlegt haben, dass das nicht nur um diese zwei Bäume da geht, sondern dass der Boden nötig ist, die Sonne, der Regen, die Bäume außenrum, auch wenn sie ein bisschen weiter weg sind, dass ich nie alleine erfülltes Leben haben kann. Das ist immer in dieser Einpassung in das Leben mit anderen. Oder dieser alte Gedanke, Christsein ist immer eine Mannschaftssportart. Wir sind nie allein unterwegs. Wir gehören zusammen, gemeinsam unterwegs. Und plötzlich sehe ich das, da sehe ich das mehr. Ich sehe das Ganze und ich sehe es irgendwie ganz. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von dieser Eiche, die da im Mittelpunkt steht, so wichtig sie ist. Erfülltes Leben ist ein passendes Leben. Passend, intensiv, tief verankert, tief entspannt, anstrengend, voll erfüllt. Ein Leben, das zu mir passt. Besser ein Leben, zu dem ich passe. Weil ich in der Gegenwart Jesu unterwegs bin, mit anderen und mein Leben in seine Hände lege. In allen Auf und Ab. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.